Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wirbt zur Stunde in Brüssel für ihre Kandidatur als Kommissionschefin in der Fraktion der Europäischen Sozialdemokraten. Das ist ein Thema unserer Sendung. In der kroatischen Region Slawonien wollen sich junge Kroaten und Serben endlich aussöhnen. Der dritte Teil unserer Reportagereihe. Und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron kämpft um das Atomabkommen mit dem Iran. Dazu gleich unser Frankreich-Korrespondent im Gespräch. Eigentlich jährt sich in den kommenden Tagen das Atomabkommen mit dem Iran zum vierten Mal. Zwischen den Vertragspartnern hat sich aber einiges getan. Die USA sind im vergangenen Jahr ausgestiegen, haben gegen den Iran Sanktionen verhängt und US-Präsident Donald Trump bezeichnet das Land als eine Bedrohung. Der Iran wiederum hat am Wochenende gegen das Atomabkommen verstoßen, indem es seine Urananreicherung hochgefahren hat. Und die Europäer, namentlich Deutschland, Großbritannien und Frankreich, fordern nun in einer gemeinsamen Erklärung, dass sich Teheran an das Abkommen halten soll. Eine solche europäische Einigkeit hat der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian bereits im Juni im französischen Parlament beschworen.
La diplomatie française, allemande et britannique est entièrement mobilisée pour faire comprendre à l'Iran que ce ne serait pas son intérêt.
Frankreich, Deutschland und Großbritannien würden ihre ganze Diplomatie bündeln, um den Iran im Atomabkommen zu behalten. Frage nach Paris an unseren Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Derzeit befindet sich auch ein Berater von Macron in Teheran und führt diplomatische Gespräche. Zeichnen sich schon erste Ergebnisse ab?
Nein, in Teheran ist es jetzt ungefähr 11:45. Man hat sich an diesem Vormittag wieder getroffen. Mit wem genau dieser Berater Emmanuel Bonn, mit wem er dort gesprochen hat oder noch sprechen wird, das ist nicht bekannt. Es gibt entsprechend auch keine veröffentlichten Ergebnisse. Ziel der Gespräche ist es, nach offizieller Darstellung neue Diskussionsräume zu finden, um eine nicht kontrollierbare Eskalation des Konflikts zu verhindern. So hat das Außenminister Jean-Yves Le Drian gestern Abend formuliert. Also Präsident Macron will den Iran dazu bringen, den Atomvertrag einzuhalten. Vielleicht mit dem Argument, dass es andernfalls für Europäer immer schwieriger wird, sich für diesen Vertrag mit dem Iran auszusprechen und einzusetzen, weil man letztlich bei allen Differenzen mit dem amerikanischen Präsidenten Trump sich doch eher dem westlichen Bündnis als dem Iran verpflichtet fühlen wird. Ich glaube, gäbe es zu alledem jetzt schon Ergebnisse in Teheran, dann hätten wir sie alle schon durch, sagen wir, diverse Eilmeldungen erfahren.
Warum setzt sich Frankreich überhaupt so stark für das Atomabkommen mit dem Iran ein?
Also zuallererst vermutlich, weil Präsident Macron die Gefahr dieser eben nicht kontrollierbaren Eskalation des Konfliktes tatsächlich für sehr groß hält. Und er wird darüber hinaus wiederum vermutlich auch eine Gelegenheit sehen, Frankreich wieder in die Rolle einer europäischen Macht zurückzubringen. Man darf nicht vergessen, es war ein erklärtes Wahlziel des Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron, die Rückkehr Frankreichs als europäische Gestaltungsmacht. Und wann, wenn nicht jetzt, wäre eben eine Gelegenheit, genau als eine solche Gestaltungsmacht aufzutreten. Und es gibt oder gab zumindest intensive Wirtschaftsbeziehungen zwischen Frankreich und dem Iran. Auch deswegen hat man hier ein sehr großes Interesse an einer guten Beziehung, sprich an einem Fortbestehen des Atomvertrages mit dem Iran.
Also stecken schon konkret wirtschaftliche Interessen hinter der Position von Frankreich?
Ja, die Autoindustrie zum Beispiel wäre betroffen, PSA, Peugeot Citroën und der iranische Autobauer Codro. Sie haben 2016 mehr als 20 Verträge unterschrieben. Gemeinsam sollten pro Jahr 200.000 Autos im Iran gebaut werden. Das böte den Franzosen enorme Marktchancen dort. Airbus ist natürlich auch für Frankreich wichtig. Da wurden enorme Lieferverträge unterschrieben. Die französische Modeindustrie ist sehr am Iran interessiert. Dort gibt es eine Mittelschicht, für die, sagen wir, der Pariser Schick immer noch von großem Symbolwert ist. Und auch die Kultur ist wichtig. Es gibt einen Kooperationsvertrag. Der Louvre hatte bereits einen großen Gastauftritt in Teheran. Umgekehrt wurden Schätze des iranischen Nationalmuseums in Frankreich gezeigt. Ein intensiver Austausch von Wissenschaftlern war vorgesehen. Es gibt ihn auch teilweise schon. Also all diese Beziehungen, Abmachungen, Pläne sie wären bedroht, käme es jetzt nicht zu einer, wie auch immer, friedlichen Regelung dieser Iran-Frage.
In einem Telefonat am Wochenende hat Macron dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani versichert, dass er bis nächste Woche Mittwoch einen Weg finden will, wie er den internationalen Dialog mit dem Iran wiederherstellen will. Gibt es dazu bereits konkrete Ideen aus dem Élysée-Palast?
Also bekannt geworden sind jedenfalls noch keine. Es gab gestern diese gemeinsame Erklärung der Außenminister Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und der EU-Außenbeauftragten, die sie erwähnt haben, ob dieser Aufruf auf Macron zurückgeht. Vielleicht. Eines darf man nicht übersehen. Emmanuel Macron hat am Wochenende nicht nur mit dem iranischen, sondern auch mit dem amerikanischen Präsidenten lange telefoniert. In der französischen Presse wird auch darüber spekuliert, dass Macron zwischen den Präsidenten Rouhani und Trump vermitteln will oder es dieses wollen könnte, indem er Trump die Möglichkeit bietet, einen neuen oder einen geänderten Vertrag auszuhandeln, mit dem einerseits der Iran weiterhin einen, sagen wir, wirtschaftlichen Nutzen aus diesem Wiener Atomabkommen ziehen könnte und der es andererseits Trump ermöglichen würde, im Beginn den US-Präsidentschaftswahlkampf als derjenige aufzutreten, der dem Iran seine Bedingungen aufgezwungen hat. Wie gesagt, das ist nur eine Spekulation. Ich finde den Gedanken interessant. Heute Morgen wurde ja eine andere amerikanische Idee bekannt, nämlich die Straße von Hormuz im Persischen Golf mit einer internationalen Militärkoalition zu schützen. Diese Idee, glaube ich, dürfte wohl eher nicht auf Emmanuel Macron zurückgehen.
So die Einschätzungen von unserem Frankreich-Korrespondenten Jürgen König. Vielen Dank nach Paris. Im Osten Kroatiens, an der Grenze zu Serbien, tobte der Unabhängigkeitskrieg des Landes besonders heftig. Unter anderem war die Region Slawonien betroffen. Seit über 20 Jahren herrscht nun offiziell Frieden in dem Land, aber Kroaten und Serben streiten noch heute. Jugendliche haben diese Konflikte aber satt und wollen die Streiterei älterer Generationen nicht fortführen. In der Stadt Osijek besuchen manche von ihnen einen Kurs zur gewaltfreien Kommunikation und müssen sich eingestehen, sich gegenseitig auszusöhnen, ist gar nicht so einfach, wie auch meine Kollegin Grit Eggerichs beobachtet hat. Sie war im Kurs mit dabei.
Mascha und Lucia vom Tierschutzverein Pobjeda bauen einen Beamer auf. Rund 20 Jugendliche machen es sich auf Sofas bequem. Sie sind für eine Woche in der slawonischen Provinzhauptstadt Osijek im Osten Kroatiens. Hier gab es während des Unabhängigkeitskrieges eine sehr aktive Friedensbewegung, die noch immer für Frieden und Menschenrechte eintritt. Die Jugendlichen sind aus Zagreb und von der Adria angereist, um hier zu lernen, dass Frieden harte Arbeit ist. Sie haben Kriegsberichte gelesen, mit Friedensaktivisten gesprochen und die Stadt besichtigt. Gleich am ersten Tag hatten sie einen Kurs in gewaltfreier Kommunikation, erzählt Mihana.
Und ich muss schon sagen, das war schwierig. Wir sagen normalerweise, was wir denken und achten nicht darauf, wie das ankommen könnte. Ich habe jetzt gelernt, mich ein bisschen anders auszudrücken und auch mal was nicht zu sagen.
Mihana trägt als einzige Frau hier Hijab. Neben ihr sitzt Sanel. Die beiden machen dieses Jahr Abi an einem muslimischen Gymnasium in Zagreb.
Ich finde okay, wie wir kommunizieren. Aber die Leute aus dem Workshop haben gesagt, wir sollten vielleicht manchmal nicht ganz so direkt sein.
Ich-Botschaften senden, statt Vorwürfe zu machen, Komplimente lieber mal nicht aussprechen, denn sie könnten falsch verstanden werden, das sind Ansätze, die nicht jeder und jedem sofort einleuchten. Es war aber auch zu wenig Zeit für den Kurs, sagt Katharina Kruhonja, die Seminarleiterin, etwas zerknirscht.
Es war mehr eine Präsentation als ein echter Workshop. Aber warum machen wir das? Ich glaube, dass gewaltfreies Agieren im Alltag notwendig ist.
Katharina hat vor 27 Jahren das Zentrum für Frieden, Gewaltfreiheit und Menschenrechte gegründet. Hier in Osijek, unter dem Schock des gerade ausgebrochenen Krieges. Kroatien hatte im Juni 1991 seine Unabhängigkeit erklärt. Die jugoslawische Zentralregierung in Belgrad war damit nicht einverstanden. Ihre Volksarmee griff mehrere Städte an. Auch Osijek.
Ich bin Ärztin. Ich habe im Sozialismus gelebt. ein ganz privates Leben mit meinen zwei Kindern und das war für mich völlig okay. Ich habe den Krieg nicht kommen sehen. Selbst als wir die ersten Artillerieschüsse gehört haben, dachte ich noch, kann nicht sein. Als mir klar wurde, dass wirklich Krieg ist, merkte ich, dass ich dafür mitverantwortlich bin, durch meine ganze Passivität in der Zeit vorher. Und dann wollte ich etwas tun.
Sie, die ethnische Kroatin, wollte in die umliegenden Dörfer mit serbischer Bevölkerungsmehrheit fahren und reden, den Krieg noch verhindern. Aber es war zu spät.
Gestern waren wir noch Kollegen. Heute sind die Serben und wir Kroaten. Die Stimmung war extrem feindselig.
Katharina fand andere Osijeker, die dem etwas entgegensetzen wollten. Zusammen setzten sie sich in die Wohnungen serbischer Nachbarn, um zu verhindern, dass die kroatische Polizei sie vertreibt. Sie suchten den Kontakt zu serbischen Freunden und Verwandten über die Frontlinien hinweg. Sie lernten und übten, wie man gewaltfrei miteinander sprechen kann.
Frieden ist für uns nicht nur die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist Beziehungen aufbauen zwischen Menschen, Gruppen, Staaten auf allen Ebenen. Und das schließt Menschen ein, aber auch Tiere und den gesamten Planeten.
Und deshalb hat sie Mascha und Lucia eingeladen, von ihrem Projekt zu erzählen. Eine Initiative von Jugendlichen. Die entdeckten in einem Osijeker Vorort 300 dahin vegetierende Hunde in einem stinkenden Hundeasyl. Sie begannen, die Tiere zu versorgen und die verwahrlosten Anlagen zu renovieren. Inzwischen ist die Initiative Teil der städtischen Tierschutzorganisation. 60 Freiwillige arbeiten regelmäßig im Tierheim. Seit über 20 Jahren herrscht offiziell Frieden zwischen Serbien und Kroatien. Wirkliche Versöhnung ist aber schwierig, wenn Politiker dafür keine Worte finden. Die serbische Minderheit wird von den gewählten kroatischen Volksvertretern selten auch nur erwähnt. Im April etwa wurde ein serbischer Lokalpolitiker in Rijeka brutal zusammengeschlagen. Premierminister Andrej Plenković reagierte erst, als der Angegriffene Wochen später seinen Verletzungen erlag. Dann erst verurteilte der Premier die Gewalt gegen das Mitglied einer nationalen Minderheit. Schweigen und Abgrenzung statt aktiver Arbeit am gesellschaftlichen Frieden. Sanel aus Zagreb merkt das auch im Alltag.
Ich wohne in einer Straße, in der fast nur Kroaten aus Herzegowina wohnen. Und die sind wirklich Hardcore-Patrioten. Wir sind die einzigen bosnischen Muslime dort. Und es ist schon so, dass sie lieber ihren Leuten helfen als uns. Ich würde nicht sagen, dass es in Kroatien besonders viel Hass gibt. Es ist dieses Gefühl von Zugehörigkeit. Ein Kroate würde eben eher einem anderen Kroaten helfen als jemanden, der einer ethnischen Minderheit angehört. Dabei müssten doch die vielen den wenigen helfen.
Friedensarbeit ist ihm wichtig. Er findet überhaupt, es müsse mehr gesprochen werden in Kroatien. Auch über unangenehme Wahrheiten. Ob gewaltfreie Kommunikation das richtige Mittel ist, da sind sich Sanel und Mihana nicht sicher.
Daran müssen wir noch arbeiten. Das wird lange dauern.
Ein Beitrag von Grit Egerichs. Ihre gesamte Reportagereihe zu Slawonien, einer Region im Osten von Kroatien, hören Sie bei uns hier im Deutschlandfunk. Am Samstag um 11.05 Uhr in Gesichter Europas. So viele Stimmen braucht Ursula von der Leyen mindestens im Europäischen Parlament, um kommende Woche bestätigt zu werden als Präsidentin der Europäischen Kommission. Sofern die Europäische Volkspartei, die europäischen Sozialdemokraten und Liberalen zustimmen, könnte von der Leyen ab November ihr neues Amt antreten. Noch knapp eine Woche hat sie Zeit, um für ihre Kandidatur in den Fraktionen zu werben. Zur Stunde trifft sie deshalb die Sozialdemokraten, die S&D-Fraktion. Deren deutsche Mitglieder haben bereits angekündigt, dass sie von der Leyen nicht unterstützen wollen. Allerdings sind sie nur drittgrößte Gruppe in ihren Reihen. Die restliche Fraktion will von der Leyen zumindest erstmal zuhören. Frage an unseren EU-Korrespondenten in Brüssel, Peter Kapern. Welchen Preis dürfen die Stimmen der übrigen S&D-Fraktion für Ursula von der Leyen denn haben?
Na, ich glaube, dass die sozialdemokratischen Abgeordneten im Europaparlament Frau von der Leyen zunächst einmal kennenlernen wollen. Die haben die ja noch nie in ihrem Leben getroffen. Sie wollen sich einen Eindruck davon machen, ob Frau von der Leyen denn möglich Weise überhaupt das Zeug dazu hat, Kommissionspräsidentin zu werden. Das ist ja kein leichter Job. Und dann dürfte es naheliegen, dass die Sozialdemokraten von Frau von der Leyen hören wollen, wie die es denn mit den Themen hält, die den Sozialdemokraten bei der Europawahl am wichtigsten waren. Ich sage mal, Stärkung der sozialen Säule der Europäischen Union, beispielsweise das Thema Mindestlohn. Und schließlich, da bin ich sicher, werden die Sozialdemokraten von Frau von der Leyen erfahren wollen, wie sie denn steht zur zukünftigen Rolle des Spitzenkandidatensystems bei der Bestallung von Kommissionspräsidenten, ob sie da einen Weg sieht, dieses System zu retten, zu stärken und so unangreifbar zu machen, dass das, was in der vorvergangenen Woche bei diesem Kaugummi-Gipfel in Brüssel passiert ist, nicht nochmal passieren kann.
Für den Tag ist auch ein Treffen mit den Liberalen angesetzt. Dieser Fraktion gehört auch die Partei von Emmanuel Macron an, dem man ja nachsagt, er sympathisiere sehr mit von der Leyen. Sind dieser die Stimmen der liberalen Fraktion damit schon sicher?
Na, das ist ja eine geheime Abstimmung. Insofern muss man abwarten, wie jeder Einzelne dann abstimmt. Und im Detail wird man das nicht erfahren. Aber ja, Emmanuel Macron hat sich ja sehr charmant damit gebrüstet, der Erfinder der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu sein. Und jedenfalls die Abgeordneten, die eng an ihn gebunden sind innerhalb dieser Renew-Fraktion, die werden dann wohl auch für Frau von der Leyen stimmen. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Renew-Fraktion große Widerstände überwinden werden muss.
Schauen wir zurück auf die Gespräche, die von der Leyen bereits geführt hat, mit der Fraktion der Rechtskonservativen, EKR beispielsweise, zu der ja auch die polnische PiS-Partei zählt. Und gestern Nachmittag kam es ja zu einem Gespräch.
Ja, und danach hat man gehört, dass der Eindruck, den von der Leyen dort hinterlassen hat, doch recht positiv war. Also man hat sehr viel Zustimmendes gehört. Man hat festgestellt, dass sie sich zum Artikel 7-Verfahren, also zum Rechtsstaatsverfahren gegen Polen, weicher geäußert hat, als das bei Franz Timmermans der Fall war. Franz Timmermans ist ja geradezu der Beelzebub für die polnischen Europaabgeordneten gewesen, für die polnische Regierung auch, also der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, der im Auftrag der Kommission ja dieses Rechtsstaatsverfahren vorangetrieben hat. Man hat festgestellt, dass man sehr zufrieden war mit ihrer entschiedenen Positionierung gegenüber Russland und allerdings weniger zufrieden waren die EKR-Abgeordneten mit der, wie Sie gesagt haben, übergroßen Integrationsfreundlichkeit Ursula von der Leyen. Denn wir wissen, dass in dieser EKR-Fraktion auch viele Europakritiker, Europaskeptiker versammelt sind. Aber man konnte an diesem Treffen eben auch feststellen, dass es noch andere Aspekte gibt, die bei der Zustimmung zu Frau von der Leyen in der kommenden Woche jedenfalls bei den kleineren Fraktionen eine Rolle spielt. Ich nenne mal diesen Punkt, die Besetzung von Ausschüssen. Die EKR hat ein Interesse daran, die ehemalige polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło an die Spitze des Arbeits- und Sozialausschusses im Europaparlament zu setzen. Das kann der EKR nicht gelingen ohne Unterstützung aus großen Fraktionen, also zum Beispiel auch aus den Reihen der Christdemokraten. Das geschieht in den nächsten Tagen, diese Postenvergabe bei den Ausschüssen. Und solange diese Posten nicht vergeben sind, mochte sich bei der EKR jetzt niemand festlegen, wie man denn dann in der nächsten Woche tatsächlich abstimmen wird. Da hieß es dann, wir werden uns unser abschließendes Bild Anfang kommender Woche bilden.
Mhm. Sagt unser EU-Korrespondent Peter Kapern in Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch. Die Aussetzer in der Leitung bitten wir Sie zu entschuldigen. Und Frau von der Leyen ist heute ab 16.30 Uhr auch in einer öffentlichen Anhörung der Grünen-Fraktion. Diese wird auf der Webseite der Fraktion öffentlich online gestreamt.